Ja, ich möchte zunächst einmal auch alle ganz herzlich begrüßen von hier vorne. Und das Thema der Predigt, angeklungen eben auch im Lied, die Liebe, unser Jahresthema, klingt da auch wieder an, aber diesmal aus einer anderen Blickrichtung. Ich möchte es wieder so halten, dass wir dort an der Overhead-Folie das mitverfolgen können. Ich denke, das ist okay, wenn das gleich im Ganzen zu sehen ist, dann sieht man schon, wo es drauf hinauslaufen soll, soweit es passt. Also, fördern statt überfordern oder wie der Glaube wächst. Bei mir in der Bibel ist es überschrieben mit das Zusammenleben in der Gemeinde, Mahnung zu gegenseitiger Rücksichtsnahme. Jetzt bin ich ein bisschen in der Bredouille. Ich würde am liebsten gerne nicht nur die einzelnen Verse, die heute als Predigttext vorgegeben sind, lesen. Das sind nur 3 oder 4. Ich würde es gerne eigentlich das ganze Kapitel lesen. Am liebsten dann noch das Kapitel davor und das Kapitel danach. Und das ist einfach so etwas, wo ich oft merke, erst im Zusammenhang erschließt sich eigentlich das, worum es Paulus geht. Und vielleicht an dieser Stelle das mal so mit auf den Weg gegeben, doch immer wieder die Zusammenhänge auch zu lesen und zu beachten. Und daraus wird sich sehr viel mehr erschließen, als wenn man einzelne Verse nur in Blick nimmt. Ich habe das jetzt so für mich entschieden, dass ich einmal das Kapitel 14 so in Auswahl lese. Und ich denke, dass wir dann auch die Zusammenhänge begreifen, in die Paulus hineinschreibt. Also Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet nicht mit ihm über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, isst nur pflanzliche Kost. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genau so angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es wie wenn du dich zum Richter über jemand machst, der im Dienst eines anderen steht. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Oder du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihm ein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen könnte. Durch den Herrn Jesus habe ich die volle Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not gerät, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. In Rom hatten sie ein Problem. Meistens, wenn Paulus Briefe geschrieben hat, gab es ein Problem. Die Gemeinden waren sozusagen problematische Gemeinden. Hier haben wir wieder ein schönes Beispiel davon, dass die Gemeinde sich in 2 Gruppen aufgeteilt hat. Da gab es die einen, das will ich einmal so nennen, das waren die ängstlichen Christen auf der einen Seite. Und die anderen nenne ich gleich auch, das sind die sorglosen Christen gewesen. Nun, worum ging es? Vielleicht das mal ganz kurz so als Hintergrundinformation noch einmal. Man hätte eigentlich für heute im Vorhinein hätte man mal den Römerbrief lesen können, gleich noch den ersten Korintherbrief dazu. Dann hätte man ein gutes Bild gehabt von dem, um was es da geht. Es ging um die Frage nach dem Opferfleisch. Also das war damals Praxis gewesen, wenn man Fleisch einkaufte auf dem Markt, dann konnte es sein, dass man Fleisch angeboten bekam, was bei einem Tempelgottesdienst, bei einem heidnischen Gottesdienst, einem heidnischen Gott zu Ehren geopfert, geschlachtet worden ist, zerlegt worden ist. Und das wurde dann auf dem Markt angeboten. Und dann gab es eben die einen, diese Ängstlichen, die haben gesagt, also wir wollen gar nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts mit heidnischen Gottheiten, mit heidnischen Religionen zu tun haben. Und wenn es denn nun sein könnte, dass so ein Fleischstück, solch ein Fleisch ist, was in einem Tempel irgendwo irgendeinem heidnischen Gott geopfert worden ist, dann lassen wir die Finger lieber davon. Und der Einfachheit halber haben sie dann eben für sich sozusagen beschlossen, dann esse ich lieber überhaupt kein Fleisch mehr. Überhaupt kein Fleisch mehr. Dann bin ich nicht in, dann muss ich mir keine Gedanken darum machen, ob ich mich an dieser Stelle vielleicht versündige. Nicht wahr? Wir würden vielleicht heute sagen, salopp gesagt, die haben das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Die haben das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Es sind eben diese ängstlichen Christen, so nennt sie auch Paulus, die Sorge haben, sie könnten, wenn sie Fleisch essen, irgendetwas falsch machen und könnten sozusagen in ihrem Glauben auf die falsche Bahn geraten. Wenn ich mal versuche, das irgendwo in unsere Zeit zu übertragen, also ich glaube nicht, dass für uns die Frage ist, wenn wir zum Metzger gehen, wie ist denn das Fleisch geschlachtet worden? Also es wird in der, nehme ich mal an, der Regel einfach beim Schlachter geschlachtet worden sein, ohne einen Zusammenhang mit irgendwelchen religiösen Praktiken, Riten, heidnischen Göttern geopfert oder so etwas. Also das ist eigentlich nicht unser Thema. Ich weiß, dass jetzt, wenn ich das übertrage und ein anderes Beispiel nenne, vielleicht hinkt es, aber ich mache das einfach, damit es uns ein Stück weit näher kommt und wir sehen, um was es letztlich Paulus geht. Ich nehme mal als Beispiel das Fernsehen. Und vielleicht wird uns da relativ schnell klar, dass natürlich auch beim Fernsehen sich ein ängstlicher Christ hinstellen könnte und sagen könnte, was da im Fernsehen noch alles gesendet wird. Das kann uns nun wirklich schaden. Das kann uns nun wirklich schaden. Da gibt es Sendungen, da würde Paulus sagen, da wollen wir gar nicht mal drüber reden. So schädlich sind die. Und nun würden diese ängstlichen Christen, die würden sagen, also, bevor wir uns irgendetwas da im Fernsehen anschauen, was uns schaden könnte, dann schaffen wir doch lieber den Fernseher ganz ab. Und ich weiß, es gibt in unserer Gemeinde Leute, die haben diesen Fernseher abgeschafft. Jetzt weiß ich nicht, ob jetzt wirklich das die Ängstlichen unter uns sind. Aber um es einfach mal deutlich zu machen, welche Reaktionen das hervorrufen kann. Ich will auch dazu sagen, ich denke, es hat natürlich, diese ängstlichen Christen haben auch ihr Positives. Denn diese ängstlichen Christen, das ist ja sozusagen so ein Stück weit wie so ein Gewissen der Gemeinde, die sagen zumindest und die haben ein Augenmerk darauf, was könnte uns denn eigentlich schaden? Und sie stellen uns damit auch die Frage, wie sehr fürchte ich denn eigentlich, was Falsches zu tun? Wie sehr fürchte ich Sünde? Und ich denke, das haben ängstliche Christen vor allem im Blick. Und das ist im Grunde genommen, kann das so ein, ich sag mal, Stachel sein, auch für die ganze Gemeinde, dass man immer wieder fragt, Mensch, ja, vielleicht ist was dran. Vielleicht schaue ich zu viel fern, um mal in dem Bild zu bleiben. Vielleicht schaue ich mir auch Dinge an, die mir gar nicht gut tun und die im Grunde genommen für meinen Glauben und auch sonst für mein sonstiges Leben überhaupt nicht förderlich sind. Aber, und das habe ich hier als zweiten Punkt, das ist eben die Gefahr, die mit diesem ängstlichen Christsein verbunden ist und die Paulus hier anspricht, die Gefahr der Gesetzlichkeit. Und das hat sich in dieser Gemeinde in Rom eben so ausgewirkt, dass eben diese Überängstlichen, die kein Fleisch mehr anrührten, auf die mit Verachtung herabschauten und die verurteilten und sagten, ihr, die ihr Fleisch esst, ihr macht euch doch wirklich, ihr verunreinigt euch, weil das ist doch, es könnte doch zumindest Fleisch sein, das irgendeinem heidnischen Gott geopfert worden ist. Und dann haben sie die verurteilt. und sind auf diese Weise gesetzlich geworden. Und das, was eigentlich positiv ist, nämlich so ein Gewissen für die Sünde wachzuhalten, wurde plötzlich pauschal angewandt. Und dann wird es gesetzlich. Ich denke, wir verstehen, was das wäre, wenn jetzt einer unter uns sagen würde, keiner darf mehr Fernsehen schauen. Und wehe dem, der Fernsehen schaut. Das wäre gesetzlich. Recht wäre es schon darauf hinzuweisen, was ist eine gute und was ist eine schlechte Sendung. Aber nicht pauschal zu urteilen, ist die Gefahr der Gesetzlichkeit gegeben. Jetzt wenden wir uns kurz der anderen Gruppe zu. Da gibt es also diese sorglosen Christen. Und das waren die eben, wie gesagt, die konnten auf den Fleischmarkt gehen und konnten sich das beste Stück Fleisch aussuchen, weil sie sich eben gar keinen Kopf darum machten, woher denn nun das Fleisch stammte, ob das in irgendeinem Tempel, irgendeinem heidnischen Gott geopfert worden ist oder ob es an der Ecke nebenan geschlachtet worden ist. Die mussten sich da oder haben sich darüber keinen Kopf gemacht, die haben ganz sorglos einkaufen können. Im Grunde genommen ist das auch die Position, die Paulus einnimmt, und er kann das ausführen, im 1. Korintherbrief kann man es nachlesen, Kapitel 8, Kapitel 10, wo er auch diesen Ratschlag gibt und sagt, Mensch, geht doch einfach einkaufen, kauft das beste Stück Fleisch ein und bitte forscht nicht nach. Das ist dort im Korintherbrief sein Ansatz. Er sagt, forscht doch einfach nicht nach. Und auch in dieser, nennt dann auch die Möglichkeit, dass man vielleicht irgendwo eingeladen wird zum Essen. Und man weiß ja nicht bei einer Einladung, was man da serviert bekommt, was auf dem Tisch steht. Und dann sagt er wieder, forscht doch nicht nach. Seid einfach sorglos in dieser Frage. Und er sagt noch dazu, dankt doch Gott einfach für dieses gute Essen. Das, was ihr mit, aus dieser Dankbarkeit heraus auch esst, das wird euch nicht schaden, weil ihr dankt ja Gott, dem Schöpfer, eben dankt ihr dafür. Und von daher dieser Rat des Paulus, nicht nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Also das ist schon seine Position in der Sache, dass Paulus sagen kann, über Fleisch, da mache ich mir keine Gedanken. Aber dennoch nimmt er hier eine Position ein, die nicht einfach auf die Seite, er geht nicht einfach auf die Seite der sorglosen Christen, sondern er erkennt auch in den sorglosen Christen eine Gefahr. Und das habe ich hier genannt, die Gefahr der Lieblosigkeit. Und die hat er erkannt auch in Rom, ja, dass eben die, die sorglos sind und sagen, ach, Fernsehen, wunderbare Sache, das Informationsmedium Nummer eins, da brauche ich auch mal was zur Zerstreuung. Und Paulus nimmt diese Lieblosigkeit wahr, indem er sagt, Mensch, ihr müsst doch darauf achten. Für andere, die kommen wo ganz anders her. Denen ist vielleicht schon eine Sendung, die du vielleicht für harmlos hältst, kann die schon aus der Bahn werfen. Hast du das eigentlich auch im Blick? Und da führt er eben nicht nur die Gesetzlichkeit, diese Gefahr der Gesetzlichkeit an bei den ängstlichen oder überängstlichen Christen, sondern er führt eben auch die Gefahr an der sorglosen Christen, dass sie lieblos handeln, indem sie einfach Dinge für selbstverständlich nehmen, die für andere aus ihrer Lebenssituation, aus ihrer Lebensgeschichte heraus ein Problem darstellen können. Selbstüberschätzung. Das ist eigentlich dann der Knackpunkt, an dem Paulus mit den Christen in Rom arbeitet. Er sagt, pass mal auf, ich habe den Eindruck, du überschätzt dich selbst hier. Und zwar in einer ganz bestimmten Weise, dass wir nämlich denken, du bist der Richter und du legst jetzt den Maßstab an und du musst jetzt urteilen darüber, wie ist dann das mit der Lebensführung des einen und wie ist das mit der Lebensführung des anderen. Und plötzlich werde ich zum Richter. Also, er schreibt, wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Und dann macht er deutlich, nur einer ist Richter. Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben. Und wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Nicht wahr? Da ist die Gefahr, dass wir das Amt einnehmen, was eigentlich Jesus Christus vorbehalten ist. Und Paulus sagt, es muss halt jeder selber schauen, wie er das leben möchte in dieser Frage, dort in Rom mit dem Opferfleisch. Und wenn ich das mal auf das Beispiel des Fernsehens übertragen darf, dann muss jeder selber sehen, inwieweit ihn das Fernsehen zur Sünde verleitet oder inwieweit er sich auch, wenn er Fernsehen schaut, von der Sünde fernhalten kann. Das kann man nicht pauschalisieren. Aber jeder muss eben damit rechnen, vor Gott einmal zur Rechenschaft gezogen werden. Nicht sich selbst überschätzen. Aber dann auch noch in einer anderen Hinsicht sich selbst überschätzen. Nämlich, dass man sich in den Mittelpunkt stellt und sagt, so wie ich es lebe und wie ich es erlebt habe, so müssten es doch eigentlich alle halten und alle auch erleben. Und da legt Paulus den Akzent ganz anders. Er sagt, schau mal, darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Ein Kapitel weiter, ich hatte ja gesagt, das ist immer ganz gut, wenn man das ein bisschen im Zusammenhang liest. In Römer 15 dann die ersten beiden Sätze, die lauten, wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Im Philipperbrief ist das Thema auch von Paulus. Im Korintherbrief ist das auch das Thema, dass er sagt, schaut einmal auf Jesus. Der hat ganz von sich wegschauen können und hat eigentlich nur mit dieser Fragestellung gelebt, was kann denn dem anderen dienen, was kann denn dem anderen weiterhelfen? Das war Jesu Sorge. Nicht wahr? Und wir denken oft, oder es ist zumindest die Gefahr, dass wir denken, was kann meinem Glauben dienen? Wie kann ich noch wachsen? Was kann Gott noch für mich tun? Und dann bin ich sehr auf mich bezogen, Selbstüberschätzung könnte man das nennen. Und Paulus sagt, nein, schau doch einfach mal, gerade die Starken im Glauben, schaut doch bitte auf die, wie könnt ihr den anderen weiterhelfen? Wie könnt ihr denen weiterhelfen, dass sie im Glauben wachsen? So wie Jesus das tat. Von sich wegschauen auf den anderen. Zu überlegen, was fördert den Glauben des anderen. Und nun geht es eben darum, nicht zu überfordern oder nicht zu fordern, sondern zu fördern. Eltern sagen das manchmal, unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Ich kann mich erinnern, dass es so eine Zeit gab, wo ich das auch kritisch gesehen habe, ja, wenn Eltern das so sagen, unsere Kinder sollen es einmal besser haben, weil sie dann oft vielleicht auch in der Gefahr stehen, den Kindern etwas überzustülpen, was sie nicht wollen. Aber jetzt hier in diesem Zusammenhang habe ich gedacht, wenn Eltern das sagen, unsere Kinder sollen es einmal besser haben, dann ist das vielleicht auch gemeint, was Paulus hier sagt. Dass ich nämlich sagen kann und auch in der Gemeinde sagen könnte, Mensch, die heranwachsende Generation, die soll es einmal besser haben. Und wir wollen überlegen, was wir tun können, dass sie es einmal im Glauben besser haben, als wir es hatten. Und überlegen, was kann diese jungen Menschen fördern? Fördern und nicht überfordern. Ich denke, wir können schnell uns über Dinge auch streiten, wo wir andere und gerade auch junge Leute, junge auch im Glauben, junge Menschen überfordern würden. Damit ist ihnen nicht geholfen, sondern wir sollen den Glauben fördern. Und das möchte ich jetzt noch einmal in 4 Punkten entfalten, was den Glauben fördert. Ich habe das auch da vorne, steht es an. Und ich meine, eigentlich ist das der Akzent, den ich glaube, um den es auch Paulus ging, dass er sagte, ihr seid oft so sehr im Streit miteinander, weil es euch darum geht, herauszufinden, wer denn nun Recht hat. Und er sagt, Mensch, schaut doch mal, dass ihr diese Kraft und die Energie, die ihr da hineinsteckt, ob ihr die nicht besser dahin verwendet, so wie es hier sagt, mit allen Kräften sich um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Also was fördert den Glauben? Erster Punkt, die großen Taten Gottes. Ich hatte einen rauen Hals, hatte ich auch. Also ich hatte einen Pastor kennengelernt in meiner Studentenzeit. Ich glaube, ich habe ihn auch schon mal erwähnt, den Namen Wilhelm Feller. Und dieser Pastor Feller war schon weit über 70, denke ich, als ich ihn kennengelernt hatte. Und er hatte so eine Angewohnheit, wenn wir jungen Leute zusammenkamen, und gerade wenn da junge Leute dabei waren, die er noch nicht kannte, oder wo einer auch nur dabei war, den er noch nicht kannte, dann hat er zunächst einmal das Gespräch gelenkt darauf hin, dass er gesagt hat, kommt, lasst uns mal nicht über irgendwelche Dinge unterhalten, sondern wie wäre es denn, wenn jeder einmal davon erzählt und berichtet, wie er zum Glauben gekommen ist. Und das war natürlich etwas Ungewöhnliches, meistens, wenn man in irgendeiner Runde zusammenkommt und wenn dann einer sagen würde, ach, wir wollen uns jetzt mal nicht über dies oder das unterhalten, sondern lasst uns doch mal hören, was Gott in unserem Leben getan hat. Und ich kann zumindest sagen, das waren sehr eindrucksvolle Runden bei diesem Pastor Feller. Also, und manchmal hat sich das natürlich auch wiederholt, aber damit einer, der neu hineingenommen worden ist, für den war das überaus interessant, einfach mal zu hören, was Gott im Leben eines einzelnen Menschen alles getan hat. Das war nicht immer was Tolles, Großartiges, manchmal auch was sehr Schmerzliches und Schwieriges, was Einzelne erlebt haben. Aber in all diesen Erzählrunden war eines klar: In dem Maße, wo ich von Gott erzähle, wird auch der Glaube des anderen gefördert. Da wird der Glaube des anderen gefördert. Da, wo wir das zu Wort oder in Worte fassen, was Gott in unserem Leben getan hat, da wird der Glaube gefördert. Ein zweiter Punkt: zu trennen zwischen Hauptsachen und Nebensächlichkeiten. Also das ist natürlich schon eine Trennung, die dieser Pastor Feller auch vollzogen hat, zu sagen, Mensch, konzentrieren wir uns doch mal in unseren Gesprächen darauf, was Gott tut. Nicht so sehr, was wir alles tun. Aber dann natürlich auch hier im Römerbrief, ich habe das jetzt nicht gelesen, es wäre noch ein Vers mehr, wo er dazu sagt, im Vers 17 sagt er das, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens. Geht es doch gar nicht darum, sondern er sagt, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Nicht wahr? Und das musste er den Römern auch sagen und auch vielen anderen Gemeinden musste sagen, Mensch, ihr konzentriert euch da auf Fragen mit dem Essen und Trinken und da seid ihr schon bald so weit, dass ihr euch darüber spaltet. Übers Essen und Trinken, das ist sowas, wo man sich an den Kopf greifen darf und sagen kann, das ist jetzt plötzlich euer Thema Nummer eins. Habt ihr denn kein anderes Thema? Und das Thema, was er sagt, ist doch, dass er sagt, Mensch, es geht ums Reich Gottes und um das, was der Heilige Geist unter uns bewirken möchte. Das soll unser Gesprächsthema sein. Und dann zu schauen, was fördert den Frieden, was fördert die Freude und was fördert die Gerechtigkeit untereinander und in unserem eigenen Leben. Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Zu sagen, Mensch, ja, da wollen wir uns drüber unterhalten, was der Heilige Geist unter uns bewirken möchte. Dann sagt er, dritter Punkt, die Schwachen tragen und Rücksicht nehmen. Das kommt noch besser auch wieder zum Tragen. Ich habe das schon vorhin mal angedeutet im Kapitel 15. Die Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen. Und jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was dem anderen im Glauben weiterhilft. Rücksicht nehmen. Das ist ganz wichtig. Ich war letztes Jahr ja in China gewesen. Manche wissen das vielleicht schon. Und das war ein ganz internationales Team, das sich dort zusammengefunden hat. Und wir haben verschiedene Dinge getan. Wir haben eben Bibeln verteilt. Und wir haben natürlich auch versucht, mit Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen. Und in bestimmten Aktionen, da ist das zum Tragen gekommen, dass wir auch Rücksicht nehmen mussten. Denn es gab unter uns eben Leute, die waren ängstlich eingestellt und es gab welche, die waren sorglos eingestellt. Zum Beispiel erinnere ich mich daran, dass wir einmal einen buddhistischen Tempel oder eine buddhistische Tempelanlage besuchen wollten. Und dann haben einige gesagt, also so einen buddhistischen Tempel besuchen, das ist nicht ganz mein Ding. Ich denke, wir waren uns alle irgendwo einig, dass es nicht darum ging, also in diesem buddhistischen Tempel an irgendwelchen buddhistischen Riten teilzunehmen. Aber wir haben es dann so gehalten, und das meine ich mit Rücksicht nehmen, dass die einen sind zurückgeblieben und haben gesagt, wir beten für euch. Und die anderen sind eben in diese buddhistische Tempelanlage gegangen, mit Bibeln und mit einzelnen Verteilschriften. Und wir sind dort in der Tat, also ich war auch bei denen dabei, die in diesen Tempelanlage hineingegangen sind, wir sind dort in der Tat mit vor allem jungen buddhistischen Mönchen ins Gespräch gekommen und hatten die Gelegenheit, ihnen von Jesus zu erzählen und ihnen das Evangelium zu geben. Und sie waren sehr interessiert. Und ich will damit sagen, natürlich hätte man sich jetzt streiten können darüber, ist das richtig, ist das falsch, in so eine buddhistische Tempelanlage zu gehen. Und wir haben aber entdeckt, wir können an der gleichen Aufgabe stehen, aber mit unterschiedlichen Akzenten. Nächste Woche haben wir ja diese Chagall-Ausstellung. Und ich denke, das wird eine ganz große Sache, weil Gott durch diese Chagall-Ausstellung auch zu Menschen hier in unserer Stadt reden kann. Und jetzt mögen manche vielleicht sagen, naja, ich kann mir das nicht so vorstellen, dass ich bei der Chagall-Ausstellung stehe und dort Menschen auf den Glauben anspreche oder vielleicht sogar auf den Glaubenskurs hinweise, den wir dann im Anschluss im Januar dann hier durchführen möchten. Das ist nicht mein Ding, aber denen möchte ich sagen, vielleicht ist es dann, sind das gerade die, die sagen können, also ich habe die Woche viel Zeit und ich möchte mir jeden Tag Zeit nehmen, um für die Chagall-Ausstellung zu beten, das heißt für die Menschen zu beten, die dort in der Chagall-Ausstellung sich einfinden. Und ich bete dafür, dass diese Menschen zum Glauben kommen, zum Glauben finden. Letzter Punkt noch schnell, aus der Heiligen Schrift lernen. Ich denke, das ist das, was letztlich eine Gemeinde zusammenführt. Und deshalb habe ich auch am Anfang so betont, bitte lest die Bibel immer im großen Zusammenhang. Dann werden Dinge deutlich. Dann wird auch deutlich, was hier gemeint ist. Wenn man mal den Römerbrief, zumindest den zweiten Teil, also so ab Kapitel 12 dann liest, so bis zum Ende hin, oder auch den ersten Korintherbrief dann daneben hält, dann bekommt man das im Ganzen im Blick. Und meine Erfahrung ist da, wo zum Beispiel in Hauskreisen wirklich Bibel im Zusammenhang gelesen wird, da wird auch der Hauskreis zusammenwachsen. Und da, wo wir als Gemeinde die großen Linien erkennen, da werden wir auch als Gemeinde zusammenwachsen. Weil eben das in den Vordergrund kommt, was wirklich, was Gott auch wichtig ist. Und das in den Hintergrund tritt, was eigentlich Nebensache ist. Paulus hat das der Gemeinde in Rom geschrieben, damit sie eine Gemeinde war, die hineinwirken konnte in die Welt. Und wenn wir hineinwirken wollen in die Welt, dann brauchen wir diese Einheit. Und dann sind wir aufgerufen, miteinander darauf zu achten, dass der Glaube eines jeden gefördert wird. Amen.